Ben. Als ich gestern Morgen, ich war ja um 7 Uhr eingeteilt oder habe mich ja selbst eingeteilt, als ich gestern Morgen hier in die Gemeinde kam, es war wunderbar alles gestern. Ich war gestern Morgen dran. Samstagmorgen um 7. So. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war ja nun, hatte mich eingeteilt und als ich hierher kam, habe ich nur gemerkt, die Gegenwart Gottes ist hier. Es war ein bisschen schummerig, also es war nicht so das Licht, von dem wir eben gehört haben, aber dass ich gemerkt habe, Gott ist hier. Und das hat mich so mehr oder weniger den ganzen Tag begleitet. Und heute Morgen, da wachte ich auf und dachte, was ist das für ein Friede? Mein Thema ist Freude, dann habe ich gedacht, das Thema ist verfehlt, aber ich hatte einen dermaßenen Frieden, den ich noch nie gespürt habe. Ich habe mich aber dann entschlossen, doch aufzustehen, weil es war so ein Friede, so eine Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man das Gefühl hat, Gott ist so da, ich brauche nicht rechts, ich brauche mich nicht umdrehen. Und das wünsche ich uns, dass das immer stärker wird. Also das Thema ist Freude und natürlich ist heute die Weihnachtsgeschichte dran. Heute am vierten Sonntag im Advent. Die Freude haben wir schon gehört, dass Jesus gekommen ist und die Vorfreude, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und nicht umsonst ist deswegen auch der Wochenspruch Philipper 4, freut euch im Herrn und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nah. Aber nicht nur Weihnachten ist nah und wie wir ja jetzt wissen, in 3 Tagen. Das heißt, wir müssen jetzt noch Geschenke kaufen oder Vorbereitungen treffen, sondern Jesus steht vor der Tür. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und deswegen müssen wir natürlich uns die Weihnachtsgeschichte einmal näher angucken. Ich hatte erst die Basis-Bibelübersetzung genommen und dann musste ich mich für Luther entscheiden, den guten alten Luther. Das ist aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß, in Klammern noch mit keinem Mann geschlafen habe. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Aber diese Geschichte steht ja nicht alleine da, sondern unmittelbar davor wird die Geburt Johannes des Täufers angekündigt. Mit einem vollkommen anderen Setting und einem vollkommen unterschiedlichen Verlauf. Der zukünftige Vater des verheißenen Johannes des Täufers ist ja Zacharias, ein Priester, ein langjähriger Priester, und er verrichtet gerade im Tempel seinen Dienst, als plötzlich neben dem Räucheraltar ein Engel steht. Ich gehe davon aus, dass vor allen Dingen damals im Alten Bund war ja die Wahrscheinlichkeit, Gott zu begegnen oder auch einem Engel, relativ groß im Tempel. Aber ich kann mir vorstellen, er dachte ja, er ist alleine, auf einmal steht da ein Engel. Der Engel verliert keine Zeit, sagt zwar einmal kurz, fürchte dich nicht, aber dann verheißt er ihm ziemlich schnörkellos, dass er und seine Frau, obwohl sie Jahrzehnte wahrscheinlich für ein Kind gebetet haben, dass er und seine Frau einen Sohn bekommen würden. Und das ist ja eine gute Nachricht eigentlich. Als aber Zacharias sich traut, das zu hinterfragen nach dem Motto, woher soll ich denn wissen, dass das wahr ist, was du Engel da sagst? In Klammern, da durfte ja niemand anders rein in das Heilige. Also das alleine war ja schon, denke ich mal, genug Aussage, dass es sein könnte, dass das ein Engel ist, weil im Tempel sich niemand anders aufhielt. Aber Zacharias fragt trotzdem, woran soll ich erkennen, dass das überhaupt wahr ist? Und was macht Gott? Das wissen wir, die meisten von uns. Der straft ihn bis zur Geburt des Sohnes mit Sprachlosigkeit. Ist da Gott nicht etwas zu hart gewesen? Immerhin muss man ja sagen, der hat Jahrzehnte von schlechten Erfahrungen immer wieder Hoffnung reingelegt, immer wieder enttäuscht worden. Was ist das für ein Gott, der nach dem Motto, ich darf ja noch nicht mal nachfragen, und schon straft er uns mit, lässt uns verstummen. Ich glaube, dass das ein ganz kleiner, aber entscheidender Unterschied ist. Zacharias hat nicht nur gefragt. Und das kennen wir ja auch. Ich wollte nur mal nachfragen und wissen eigentlich, das war keine Nachfrage, sondern das war ein Infragestellen. Ich frage ja nur. Ein Zweifeln letztendlich. Zacharias verstummt. Und demgegenüber steht Maria doch in einer ganz anderen Situation. Maria ist jung, in Klammern weiß ja noch gar nicht, wie Leben geht. Die hat ja noch gar nicht so viel schlechte Erfahrungen hinter sich. Nach dem Motto, die hat gut reden. Ich bin ja aber viel älter. Ich habe ja schon viel schlechtere oder viel mehr schlechte Erfahrungen gehabt. Und trotzdem ist das so. Es ist ein geistliches Gesetz. Gott ehrt Glaube. Und ich glaube nicht, dass das Härte war, obwohl ich gebe zu, dass mich das auch immer wieder mir nicht gefallen hat, dass Gott Zacharias gegenüber so entschieden war. Aber mir ist aufgefallen, im Vergleich mit den beiden, dass unser Thema ist ja die Weihnachtsgeschichte und nicht Zacharias, das könnte eigentlich mein und dein Verhalten ja vielleicht auch sein, weil Zacharias steht für den alten Bund und Maria für den neuen. Und manchmal reagiere ich wie die alte Birgit, das ist ja alles noch möglich. Und manchmal, nicht wenn ich gut geschlafen habe, wie die neue. Wenn wir die beiden mal vergleichen. Zacharias ist ja der Vater des Wegbereiters Jesu. Maria, die Mutter des Messias selbst. Der Engel ist dem Zacharias im Tempel in der Stadt Jerusalem begegnet. Und Maria ist besucht worden in ihrem privaten Zuhause in irgendwie so einer No-Name-Dorf. Ich meine, es wird Stadt genannt, aber da sollen wohl 400 Leute gelebt haben. Sie hatte keine Ahnung, war junge und dann auch noch Frau, was ja damals ein Makel war. Und er war Profi. Der hatte also den ganz engen Draht zu Gott. Der musste ja wissen, wie es geht. Aber da steht, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der Engel trat bei Maria ein. Der kam in ihr Zuhause, der kam zu ihr persönlich. Und ich bin komme selten irgendwo rein, ohne zu fragen, darf ich eintreten? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Engel auch gefragt hat, darf ich eintreten? Maria empfängt den Engel, während bei Zacharias der Engel einfach neben dem Altar steht. Das Resultat wissen wir, verstummen im Unglauben oder Maria preist den Herrn für seine Größe, für seine Güte im Glauben. Und das wissen wir, es ist schnurzpiepegal, wo wir herkommen, wie unser sozialer, wirtschaftlicher Stand ist, ob wir viel über Gott wissen. Das Einzige, was Gott interessiert, ist unser Herz. Ob wir uns in Demut vor ihm beugen und sagen, ich möchte deine Gnade empfangen. Wohlgemerkt, unverdiente Gnade. Der Engel begrüßt ja Maria mit, sei gegrüßt, du Begnadete. Das heißt, du hast Gnade empfangen. Der Herr ist mit dir. Und erst dann sagt er, fürchte dich nicht. Das heißt, er sichert Maria und auch uns erstmal die Gnade zu und dann die Sicherheit, ich bin mit dir. Und dann verheißt er das, was er sagt. Mit anderen Worten, Gottes Zusage überschreibt jede Furcht. Du bist begnadet, wir alle sind begnadet, wenn wir Jesus kennen. Und deswegen können wir sagen, fürchte dich nicht. Egal was ist, fürchte dich nicht. Die Gnade weicht jeder Angst und Furcht. Und dann erst können wir weitergehen, unabhängig davon, wie lange es dauert und ob wir uns vorstellen können, dass es weitergeht. Dann können wir vergeben, loslassen und uns auf Neues konzentrieren. Und dass Maria unser Vorbild ist, finde ich einfach großartig, weil wenn man diese Geschichte liest, könnte man sagen, Mann, war die naiv. Gott verheißt ihr gerade, dass sie einen Sohn, in Klammern, sie war nicht verheiratet, dass sie einen Sohn gebären wird, unehelich, und sie freut sich auch noch. In Klammern, es gab damals nichts Entehrenderes, als unverheiratet schwanger zu werden. Das heißt, sie musste damit rechnen, dass Josef sie entlässt, wie das immer so schön hieß, vielleicht ihre Familie sie verstoßen würde oder sogar auch die jüdische Gemeinschaft. Und natürlich war das keine Frage über Leben und Tod, aber zumindest wie ihr Leben verlaufen würde, weil auch nach 9 Monaten wäre ja nicht alles vorbei, dann würde das Kind ja immer da sein. Also versprochene Schande und Schmach waren ihr sichert. Und dann lobt sie Gott. Also das muss wirklich Gott sein, so eine Verheißung, sonst kann man sich nur an Kopf fassen. Was können wir daraus lernen? Erstens, nicht so wie Zacharias zu reagieren, Altes hinter uns lassen. Altes hinter uns lassen. Zacharias hatte wahrscheinlich mit seiner Frau jahrelang gebetet. Und wir sind ja nicht, damals wurde man ja verheiratet mit 12 bis 14, die meisten von uns sind jenseits des Teenie-Alters. Das heißt, wir haben schon ein paar Erfahrungen, die nicht gut sind. Wir haben schon Verletzungen, wir sind schon mal enttäuscht worden, Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Udo, kannst du einmal? Altes hinter uns lassen. Und ich weiß, manchmal ist das nicht leicht, mit Leben fertig zu werden, ob das Schicksalsschläge sind, ob das Vergebung ist. Und manchmal auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir chronisch zweifeln können. Ich kenne mich da besonders gut aus. Früher war mein Spruch immer, ich weiß nicht. Dann habe ich immer hinterfragt, war diese Entscheidung jetzt richtig oder verkehrt? Hätte ich mich anders entscheiden müssen? Muss ich da bleiben, wo ich bin? Soll ich was anderes machen? So dieses Gedankenkarussell, was mich nicht weitergebracht hat. Ich finde das echt erholsam, nicht mehr immer alles zu wieder hinterfragen und so wie Zacharias, sondern zu sagen, solange ich in dieser Situation bin, bleibe ich dann, bis Gott mir was anderes sagt. Zacharias ist im Unglauben verstummt. Und auch wir können uns zurückziehen und sagen, vielen Dank. Nee, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Mit der bin ich fertig. Mit Gemeinde, mit Familie, mit Menschen bin ich fertig. Aber Gott will nicht, dass wir verstummen. In Klammern, natürlich ist es manchmal gut, dass man sich zurückzieht und das sagt, ich möchte erstmal ein Stück ausheilen, bevor ich mich wieder neu öffne. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern das ist ein dauerndes Verstummen. Zieh dich nicht zurück, falls du in einem oder mehreren Bereichen verstummt sein solltest. Bring Gott, was dich quält, womit du nicht fertig wirst. Mach es wie Maria, die ihren nicht ganz so komfortablen Umstand auch noch preist. Sie musste ja damit rechnen, dass das jetzt eine lebenslange Begleitung würde, ihr Sohn. Sie würde ja nie wieder dieselbe sein. Natürlich wusste sie, dass sie für würdig erachtet worden war, den Sohn Gottes auszutragen. Aber sie wusste auch, was das eher sozial bedeuten würde und auch geistlich. Zweitens, aushalten. Maria war bereit, wie gesagt, nicht nur 9 Monate Schmach und Schande auszuhalten. Sie konnte die Konsequenzen ja noch gar nicht absehen. Und auch wir müssen manchmal aushalten. Haben das Gefühl, dass eine Situation einfach nicht endet. Haben das Gefühl, wie so einem Geburtskanal festzustecken. Wo wir das Gefühl haben, das geht nicht vorwärts, das geht nicht rückwärts. Was ist das? Ich glaube, dass der eine oder die andere das auch kennen. Und Maria musste auch Schweres aushalten. Den Bauch, der dicker wurde und das Gerede, was lauter wurde. Irgendwann konnte man ja nicht mehr verbergen, dass sie schwanger ist. Heutzutage gibt es für Teenie-Mütter und auch für alleinerziehende junge Mütter viele Hilfen, auch wenn es dann immer noch nicht leicht ist. Aber es ist keine Schande mehr in unserer Kultur und in unserer Zeit. Das war vor gar nicht so langer Zeit, jetzt müsst ihr nicht lachen, als ich jung war, da war das anders. Da war das wirklich anders. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet und ich kam aus der Nachtwache und dann nahm mich eine Krankenschwester zur Seite und meinte, ob sie mal mit mir reden könnte. Und ich so, ja, gut. Und dann erzählte sie, die Krankenschwester lebte gerade in Trennung, war also mit sich beschäftigt und dachte, ja, okay, meine Tochter hat sich zurückgezogen, aber hatte keine Kapazitäten. So lange, bis sie ihre Tochter unbekleidet sah und merkte, die hat einen Babybauch. Und ein Babybauch mit 12 Jahren, der muss sie schon weit sein. Und mein Vater war Schulleiter von ihr. Ich habe mir geschworen, heute heule ich nicht. Und mein Vater war Schulleiter bei, sag mal, das gibt doch gar keinen Grund. Ich werd mich jetzt mal sammeln. War Schulleiter in ihrer Schule und die Mutter, die einzige Sorge, die die Mutter hatte, war nicht die Sorge um ihre Tochter oder um das ungeborene Baby, sondern nur die Sorge um den Skandal, dass niemand das mitkriegt. Hauptsache, keiner weiß davon. Und ich sollte bei meinem Vater vorsprechen, nach dem Motto, dass er das nicht an die große Glocke hängt, sondern leise regelt, die ganze Angelegenheit. Dann habe ich das meinem Vater erzählt. Und so hat das auch gemacht. Er hat es geregelt, weil sie musste ja entbunden werden von der Schulpflicht. Und das ist einfach eine ganz traurige Geschichte. Mann, die war 12. Die war 12 und musste so lange woanders bei meiner Stationsschwester wohnen. Auf Kur offiziell, bis sie zur Adoption das Kind freigegeben wurde. Und sowas gibt es. Und sowas gibt es auch bei uns, dass wir das Gefühl haben, unsere Geschichte, unsere Lebensgeschichte hat kein Happy End. Dass wir merken, die Wunden sind zu doll. Die Verletzung, die Hoffnungslosigkeit. Aber da kann uns Maria weiterhelfen, die zwar jung ist, aber den Glauben hat. Die sagt, ja, mir geschehe, jetzt machen wir Schluss hier. Mir geschehe, wie du geglaubt hast. Was Gott uns zumutet, das traut er uns auch zu. Auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, auch wenn wir keine Ahnung haben, wie das ausgeht. Aber es ist immer wichtig, dass wir mit allem zu ihm gehen, ob wir es verstehen oder nicht, wie lange es dauert oder nicht, ob wir eine Ahnung haben, wie wir da weiter rauskommen. Jetzt fragt ihr euch, wo die Freude in der Predigt bleibt, nicht? Ich mich auch. Das ist der dritte Punkt. Im Glauben vorangehen. Der Engel sagt ihr ja, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Anders formuliert, die Wolke war ja im Alten Testament das Zeichen von Gottes Gegenwart. Zum ersten Mal hören wir davon, als die Israeliten vor den Ägyptern ja fliehen, da hat sich die Wolke zwischen die Ägypter und die Israeliten gelegt, dass die Ägypter ihnen einfach nicht nahe kommen konnten. In der Wolke waren sie geschützt vor Sonne, sie waren aber auch geschützt vor Feinden. Und in der Wolke sieht man ja recht wenig. Wenn ich innerhalb einer Wolke bin, dann bin ich einfach auf mich beziehungsweise auf Gott gestellt. Und das ist auch der Vorteil, wie hier der Heilige Geist sagt, der Heilige Geist wird dich überschatten. Der wird dir Sicherheit geben, der wird dir Gnade geben, der wird dir all das geben, was du in der Situation brauchst. Und diese Verheißung können wir auch für uns in Anspruch nehmen. Auch uns will der Heilige Geist immer wieder einhüllen, wo wir zwar nicht sehen, was außen ist, aber wo wir sagen können, du bist da. Gott, ich vertraue dir, du bist da mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit allem, was dich ausmacht. Du bist da. Und nicht warten, bis wir uns danach fühlen, sondern Gott hat das verheißen. Und das ist wahr, was im Wort Gottes steht. Er ist da. Auch wenn meine Umstände danach aussehen, aber Gott ist innerlich da, auch wenn es drumherum ungemütlich ist. So sind wir auch eben beschützt in seiner Gegenwart. Wieso? Weil ihm alles möglich ist. Ihm ist alles möglich, oder hier steht das negativ gesprochen, es ist ihm kein Ding unmöglich. Er ist der Spezialist für Unmögliches. Und jetzt ist die Frage, was brauchst du vor allen Dingen? Brauchst du Frieden? Ich würde sagen, man braucht alles. Aber bestimmte Sachen braucht man ja manchmal besonders. Brauchst du gerade mehr Freude, Glauben, Barmherzigkeit, Güte, Langmut? Was brauchst du, wo du das Gefühl hast, Mann, meine Zündschnur ist in letzter Zeit wirklich kurz? Oder brauchst du Vergebung? Was brauchst du? Und ich glaube, dass Gott uns vor allen Dingen dann begegnet, wenn wir uns ihm beugen und sagen, ich möchte, dass du wirklich mit deiner Freude in diese aussichtslosen Situationen hineinkommst. Da, wo es unmöglich erscheint, wo es vielleicht auch naiv erscheint, da zu glauben. Aber es gibt immer eine Möglichkeit. Gott hat immer Möglichkeiten und er liebt es, dort reinzukommen, wo das menschlich völlig aussichtslos ist. Wo man sagt, das kann er nicht heilen, das kann er nicht regeln, das bleibt immer so. Jesus ist gekommen, wir dürfen uns freuen, dass er auch wiederkommt. Aber nicht erst dann nach dem Motto, ja, irgendwann kommt er wieder. Nein, wir können uns jetzt hier und heute freuen. Wie ein Kind, das auf Weihnachten auf die Geschenke wartet. Wir können Purzelbäume schlagen. Nicht, weil die Lebensumstände super sind, sondern weil wir wissen, Gott ist innen drin. Und wenn es innen drin ein bisschen dunkel aussieht oder an verschiedenen Stellen dunkel aussieht, lade ich dich ein. Erlaube dem Heiligen Geist, dass er die Lichter anknipst. Wir brauchen nur die Bereitschaft. Er knipst die Lichter an. Er kommt auch in dunkle Ecken. Er kommt auch in Keller. Er kommt auch auf den Dachboden. Er kommt auch auf den Schuppen im Garten in unserem Lebenshaus. Er kommt überall dorthin. Und erwarte, dass Weihnachten nicht nur das Essen lecker ist und du vielleicht mit Leuten, die du magst, zusammen bist, sondern erwarte, dass Gott wirklich in dein kleines Leben hineinkommt. Mit Freude, mit Frieden. Und er ist für jedes Wunder gut. Er freut sich sogar, wenn er uns überschütten kann mit Segen. Er freut sich, wenn er uns das geben kann, was wir uns nie hätten vorstellen können. Und ihr kennt das. Ich liebe das immer zu sagen. Such dir den größten Berg aus. Das, was wirklich so unwahrscheinlich scheint, wo du schon so lange für gebetet hast und sich nichts geändert hat. Such dir den größten Berg auf. Wer weiß, ob Gott das nicht, das Weihnachtswunder, in dieser Situation tut. Stell dir mal vor, das passiert. Dann sind wir wie Zacharias, der sich erschrickt. Nee, dann sind wir wie Maria, die lobt und preist. Es wird nie einen Augenblick geben, wo alles super ist. Das habe ich mir abgeschminkt. Es wird nie einen Augenblick geben, wo ich keine Probleme mehr um mich herum habe. Also wenn du das hast in deinem Leben, komm bitte nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich finde Zeugnisse immer gut. Aber jetzt im Ernst, erwarte, dass Gott mit seinem Licht in deine Dunkelheit hineinkommt. Er wird das Licht anzünden und er hat das heute nochmal wieder so gesagt. Die Freude wohnt in uns und es geht darum, dass wir ihr erlauben, dass sie immer mehr rauskommt. Dass auch andere merken, dass die Freude in uns wohnt. Das wäre ja auch mal eine Maßnahme zu Weihnachten. Alle anderen merken, wenn du mit Nichtchristen zu tun hast, die Freude wohnt in dir. Eine Leichtigkeit, die andere nicht haben. Eine Zuversicht, die andere nicht haben. Ein Wissen, ich habe einen Gott, ich habe ein geistliches Zuhause. Und ich finde, das ist doch die beste Botschaft der Welt. Lass uns sie weitergeben. Amen.